Was ist das Geheimnis passionierter Teams? Warum gibt es nur so wenige davon? Und wie können wir es schaffen, dass es mehr werden? Wenn euch diese Fragen umtreiben, dann seid ihr hier genau richtig. Wir sprechen mit nationalen und internationalen Experten zu diesem Thema und gehen dem Geheimnis passionierter Teams nach. Denn das ist unsere Passion, dafür brennen wir. Willkommen beim Passionate Teams Podcast. Dann hallo und willkommen zu einer weiteren Folge heute vom Passionate Teams Podcast. Und ich freue mich ganz besonders, heute den Silas Graffi begrüßen zu dürfen. Und wir hatten es letzte Woche schon mal versucht, sind gescheitert am Hotel WLAN. Aber heute sind wir super aufgesetzt, sollte prima klappen. Dein Büro ist wahrscheinlich leer, Silas, oder?
Ja, fast. Also zumindest der Meetingraum, in dem ich sitze. Hallo Marc übrigens.
Hallo Silas. Vielleicht erzählst du ganz kurz, wer du bist, was du machst.
Ja, sehr gern. Also mein Name ist Silas Graffi, wie du schon sagtest. Ich arbeite im Moment als Senior Software Engineer bei Maiborn Wolf, ein Münchner Unternehmen. Ich persönlich bin aber in Frankfurt und wir machen im weiteren Sinne IT-Consulting und Software Engineering. Und wie das der geneigte Hörer wahrscheinlich schon vermute, gehöre ich dann zu den leidenschaftlichen Software Engineers bei uns.
Das ist doch mal hervorragend. Leidenschaftliche Softwareentwicklung. Das führt uns ja gleich zur ersten Frage. Hast du schon mal in einem leidenschaftlichen Team gearbeitet?
Ja, ich würde tatsächlich sogar sagen, ich habe das Glück, dass ich das aktuell darf. Also habe ich vorher schon und jetzt tue ich es wieder und das macht mir großen Spaß.
Okay, was zeichnet denn dann euer leidenschaftliches Team aus? Was macht da so Spaß?
Ja, also bei uns, wie gesagt, wir sind ein Dienstleister, ist es so, dass die Leute tatsächlich eben für Softwareentwicklung und Software Engineering brennen. Also allein, dass man quasi mit nichts außer seinen Gedanken und guten Ideen, und ja klar, man braucht einen Computer, aber das ist ja nicht viel, so einen großen Mehrwert für Kunden und Anwender schaffen kann und dann zu sehen, wie das denen echte Probleme löst, die Software, die man schreibt oder die Produkte, die man gemeinsam erdenkt, daraus ziehen wir da echt eine große Befriedigung. Das macht Spaß und dafür brennen wir.
Okay. Und wie ist bei euch das Setup dann in eurem Büro? Sitzt ihr verteilt alle? Sitzt ihr alle zusammen an einem Ort?
In meinem Team ist es tatsächlich so, dass wir fast alle an einem Ort sind. Wir haben im Moment ein Setup, wo ein Kollege nicht die ganze Zeit bei uns sitzt. Der kommt aber auch regelmäßig dazu. Und ansonsten machen wir dann auch einfach viel über Videokonferenzen, Screensharing und so.
Und da seid ihr auch entsprechend ausgestattet von den Tools her?
Ja, also Remote Pair Programming ist ja so eine Sache, aber im Wesentlichen geht's ganz gut, ja.
Okay. Warum stehst du denn jeden Morgen auf und gehst zur Arbeit? Was treibt dich an?
Ja, ich schreibe tatsächlich einfach gerne Software und das am liebsten zusammen mit Leuten, denen es genauso geht, die da auch gut drin sind und die da Spaß drin haben. Also ich glaube, Softwareentwicklung ist ein Teamsport und man ist in einem Team deutlich besser als letzten Endes die Summe der Teile, also jeder Einzelne für sich, weil man einfach total viel voneinander lernt und viel aus Diskussionen auch mitnimmt und davon profitiert. Und selbst wenn man fachlich-technisch auf einem ähnlichen Level ist, kann man einfach so viel voneinander lernen, dass ich auch tatsächlich sehr, sehr gerne ins Büro fahre, viel lieber als jetzt zum Beispiel im Homeoffice zu arbeiten.
Okay, kann ich nachvollziehen. Also man ist ja ein Gerudeltier als Mensch, ne? Und doch, es macht halt doch irgendwie mehr Spaß, tatsächlich mit mehreren Leuten gemeinsam irgendwas zu arbeiten, ne?
Ja klar, genau. Also das ist tatsächlich das, was du ansprichst. Es macht mir Spaß. Das ist die Motivation daran. Ich meine, gemeinsam kann man lachen, ist auch was mir wichtig ist. Du hast ja, glaube ich, einen Talk dazu gehalten letzte Woche, als wir es schon mal versucht haben.
Ja.
Hab ich leider noch nicht mehr anschauen können. Aber es ist was, von dem ich auch glaube, dass das wichtig ist für die Motivation im Team. Und ich glaube, dass das auch teamstiftend ist, dass man gemeinsam lacht und dass es auch hilft, mit Problemen und Rückschlägen leichter fertig zu werden.
Ja, ist interessant, weil Lachen ja sowohl gesundheitlich total super ist, also fürs Immunsystem gut, anscheinend sogar für die Krebsvorsorge super. Aber gleichzeitig ist Lachen ja auch so ein Kommunikationsschmiermittel. Ja, wenn ich jetzt irgendwie mir irgendwas passiert auf der Arbeit, mir fällt der Kaffee runter oder was weiß ich, ich rutsche irgendwie aus. Es ist erstmal eine Situation, wo jeder denkt so, aber sobald ich dann irgendwie selber anfange zu lachen, lachen andere dann plötzlich mit und plötzlich ist die Situation entspannt. Genau. Ja, oder ich lerne jemand Neues kennen und gehe auf den Lachen zu oder mit einem freundlichen Gesicht. Es ist schon eine ganz andere Basis, miteinander zu sprechen. Ja. Und ich glaube, da ist es schon richtig, richtig klasse, ja.
Also dieses sich selbst anfangen zu lachen, was du gerade meintest, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich selbst halt nicht so ernst nimmt und dass man, wenn einem Missgeschick passiert, bei dir war es jetzt halt der Kaffee, aber es kann auch sein, dass man irgendwie ein total blödes Stück Code geschrieben hat oder sowas und das dann bemerkt und dem einen oder anderen ist das vielleicht peinlich, also ich erzähle das dann meistens den anderen das ist auch gut für die Stimmung im Team, ne? Also irgendwie so, oh Gott, wir hatten das geschrieben, der Code ist so eine Katastrophe und dann sagt der Kollege, hey Silas, geht's, sag das, was du, und zwar gestern und dann, also.
Was würdest du denn sagen, ist das Geheimnis von eurem Team?
Hast du mir im Vorfeld geschickt und habe ich lange drüber nachgedacht und ich glaube, ich habe eine Antwort gefunden. Ich würde tatsächlich sagen, das ist gelebte Collaborative Ownership, also so nennen wir in der Softwareentwicklung ist ja, wenn sich jeder für den gesamten Code verantwortlich fühlt und nicht quasi sagt, hey, in dem Stück ist ein Fehler, das hast du geschrieben, also korrigiere du den bitte. Da allerdings nicht nur für Code, sondern tatsächlich für das ganze Projekt. Also letzten Endes ist es so, jeder übernimmt für alles Verantwortung. Es gibt nicht dieses somebody else's problem, sondern wenn zum Beispiel irgendwas an der Infrastruktur nicht funktioniert, dann kann sich da jeder drum kümmern, weil jeder überall Adminrechte hat. Wenn jemand irgendwie mit der Kultur im Team, mit dem Umgang untereinander unzufrieden ist oder so, dann obliegt das nicht einem Teamleiter oder einer Vertrauensfrau oder sonst irgendjemandem dafür eine bessere Stimmung zu sorgen, sondern dann thematisiert man das in der Regel im Rahmen von einer Retrospektive und dann schauen alle, wie man das lösen kann. Das geht bei uns zum Beispiel auch so weit, dass ich irgendwann in einer Retrospektive mal gesagt habe, ich bin total gestresst, weil ich irgendwie ziemlich viele Management-Meetings mit dem Kunden hatte oder so und das war so viel geworden, dass mir das echt auf die Stimmung geschlagen ist und ich wollte eigentlich nur mal meinen Unmut äußern, weil ich halt weil ich unter der Situation gelitten habe und habe mir jetzt da gar keine Lösung oder gar keine Änderung erwartet. Und dann haben halt Kollegen aus dem Team gesagt, ja, hey, dann lass doch mal schauen, wie wir das irgendwie auf mehr Schultern verteilen können und ob wir auch in diese Meetings können. Und das hat der Kunde auch super akzeptiert und das entlastet mich. Jeder trägt jetzt mehr Verantwortung an. Jeder weiß auch besser, was los ist. Und das ist letzten Endes total gut fürs Projekt. Also unterm Strich kann man sagen, ja, also das Team gewinnt zusammen oder das Team verliert zusammen. Also wenn das Projekt erfolgreich ist oder scheitert, dann ist das ein Ergebnis des gesamten Teams und nicht so ein klassisches Anti-Pattern. Wenn es gut läuft, dann war halt der Projektmanager toll und wenn es schlecht läuft, dann haben die Programmierer zu langsam gearbeitet oder so. Sowas eben.
Ja, das kennt man auch. War das von Anfang an so bei euch im Team oder habt ihr diverse Dinge getan und gemacht, damit das zu dem geworden ist, was es heute ist?
Also es war natürlich nicht komplett von Anfang an so. Das hängt einfach auch damit zusammen, dass im Team auch einige jüngere Kollegen mit deutlich weniger Berufserfahrung arbeiten und dass man Leute natürlich auch Schritt für Schritt da heranführen muss, mehr Verantwortung zu übernehmen in jeder Hinsicht, also sei es irgendwie technisch für einzelne Module im Code eigentlich nicht Module im Code, das widerspricht Collaborative Ownership, aber letzten Endes sich zu trauen, auch mehr Entscheidungen zu treffen, aber natürlich auch ja bei diesen soften Faktoren, also irgendwie in der Kommunikation und Kultur und so. Und letzten Endes ist das, was wir da getan haben, die Leute einfach immer weiter zu ermutigen, zu sagen, ihr dürft im Prinzip alles entscheiden, was ihr möchtet. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch aber letzten Endes Informationen oder Hilfe, Rückendeckung dazu holen. Und dann eben nicht zu sagen, so wird's gemacht, sondern irgendwie versuchen, mit entwickelnden Fragen auf die Lösung hinzuarbeiten, die man vielleicht schon im Kopf hat.
Okay, hört sich ja so ein bisschen an, als wenn ihr auch eine Form von Coaching bei euch im Unternehmen habt. Gibt es sowas in der Art oder ist es einfach nur, es gibt halt den seniorigeren Mitarbeiter, der dann eher mal den jüngeren unter die Fittiche nimmt oder wie läuft es bei euch?
Also sowohl als auch tatsächlich. Also wir versuchen schon eine Feedback-Kultur zu etablieren, die in jede Richtung funktioniert und dazu gehört für mich auch so ein permanentes Coaching dazu. Bei uns im Projekt machen wir das unter anderem auch so, dass wir sagen, wir arbeiten per Default im Pair-Programming-Modus, sodass man eben immer jemanden mit dabei hat, der den anderen coachen kann und das auch in wechselnden Rollen. Wir haben das aber auch insofern institutionalisiert, dass wir zum Beispiel Mentoring-Programme zu bestimmten Themen anbieten. Wenn ich jetzt Beispiel das erste Mal in irgendeiner, weiß ich nicht, Architekten- oder Projektleiterrolle. Wobei ich diese Rollenbezeichnungen und Begriffe überhaupt nicht mag, aber das ist ein anderes Thema. Wenn jetzt mal jemand in so einer Rolle ist, dass er sich dann vielleicht von jemandem, der das schon seit 10 Jahren macht, nochmal coachen und mentoren lässt, obwohl der vielleicht nicht im gleichen Projekt ist. Also das machen wir auch.
Okay, machst du auch solche? Bist du auch Mentor in so einem Team?
Ja, für das aktuelle Projekt bin ich das, aber das ist nicht formal irgendwo auf dem Papier, sondern das macht jeder. Und da bin ich gleichzeitig Mentor und auch Mentee, denn wenn sich irgendjemand anderes, und egal ob der jetzt 10 Jahre Berufserfahrung weniger oder mehr hat als ich, in irgendeinem bestimmten Umfeld besser auskennt, warum soll ich mich dann nicht von dem coachen lassen? Ich wäre ja blöd, ich würde es nicht tun.
Ja, sehe ich auch so. Man kann ja immer noch was dazulernen, ne?
Und das tut man jeden Tag. Also das ist ein weiterer Aspekt oder eine weitere Antwort auf die Frage, ja, warum stehe ich morgens auf und gehe gerne ins Büro?
Genau. Letztes Jahr hat Cisco eine Umfrage gemacht bei sich im Unternehmen, um rauszufinden, was so die sehr guten Teams von den guten Teams unterscheidet. Also die passionierten Teams von den vielleicht, sagen wir, normalen Teams unterscheidet. Und du hast es gerade eben auch ein bisschen angerissen gehabt. Eins der Elemente war beispielsweise, dass alles gleiche Verständnis von Qualität hatten. Mhm. Ja. Ist es bei euch auch so im Team?
Grundsätzlich ja. Natürlich gibt es teilweise Diskussionen darüber, welche von 2 oder 3 möglichen Lösungen jetzt tatsächlich die meisten Vorteile hat. Also grundsätzlich haben wir alle das gleiche Verständnis von Qualität. Dazu gehören eben Sachen wie Pair Programming, Test-Driven Development. Dazu gehören auch ein paar statische und dynamische Code-Metriken, Coverage, all so ein Kram. Dazu gehört auch das gleiche Architekturverständnis. Aber du kennst es ja sicher. Der Teufel liegt dann im Detail und da kann es durchaus sein, dass man mal an einer Stelle nicht komplett der gleichen Meinung ist. Da finde ich dann sehr wichtig, wie man zu einer Entscheidung kommt. Und zwar machen wir das so, wir führen letzten Endes so einen Backlog, wo wir einfach so Punkte, die zu kompliziert oder zu groß sind, um das so zwischen Tür und Angel zu entscheiden, dann notieren und machen das in der Regel alle 2 Wochen, dass wir so eine technische Diskussion führen im gesamten Team, wo wir irgendwie am Whiteboard Lösungsvarianten skizzieren, Vor- und Nachteile abwägen, diskutieren und in aller Regel kommt dann am Schluss ein Konsens raus. Das ist uns wichtig, dass wir alle halt mit einer Entscheidung leben können, für welche der Varianten wir uns dann entscheiden. In ganz, ganz seltenen Fällen, also das aktuelle Projekt läuft jetzt ein gutes Jahr und ich glaube, wir hatten einmal den Fall, dass wir nach der Diskussion nicht alle derselben Meinung waren, welche Variante wir jetzt durchführen wollen. Und dann ist es so, dann entscheiden wir einfach demokratisch. Also dann wird offen abgestimmt, wer wofür ist. Und da zählt dann jetzt nicht irgendwie auch die Meinung von einem erfahrenen Kollegen oder von einem Kollegen, der irgendwie Projektmanager oder sonst was auf seiner Visitenkarte stehen hat, mehr als die von dem Kollegen, der jetzt irgendwie letzten Monat von der Uni zu uns gekommen ist. Sondern wir gehen davon aus, dass die Leute, die mehr Erfahrung haben, die ja vorher in der Diskussion ins Team einbringen konnten. Und dann ist aber tatsächlich die Stimme von jedem gleich. Und das ist eine Variante, damit kann halt jeder total gut leben und dann ist es so, dass das Team dann die Entscheidung am Schluss gemeinsam auch trägt. Also wäre eine Katastrophe, wenn das jemand eigentlich anders haben wollte und dann entsteht da so ein Edit War und jeder baut das immer wieder zurück und um, so wie er es haben wollte. Das wäre, ja, genau.
Wär eine Katastrophe. Hatte die noch nie sowas, oder?
Hatten wir noch nie, nee, tatsächlich, aber Gott sei Dank. Weiß nicht, also das kennt man ja auch von Wikipedia-Artikeln.
Ja, genau, das ist mir auch gerade eingefallen.
Ja, also sowas gibt es schon, beziehungsweise wir hatten es schon mal irgendwie an einer Stelle, wo wir sowas festgestellt haben und dann zeigte sich einfach, dass es da einen Punkt gab, über den noch nicht diskutiert wurde. Jeder dachte halt irgendwie so, wie er es macht, ist Konsens und tatsächlich gab es aber 2 verschiedene Auffassungen und dann ist das eigentlich ein schöner Indikator dafür, dass man halt mal miteinander reden sollte, also über das Thema.
Gut. Jetzt zur nächsten Frage. Was glaubst du, wie wichtig ist es, vernünftige Führung zu haben oder wie wichtig sind Führungskräfte, um so ein passioniertes Team zu erzeugen oder zu bekommen?
Da lehne ich mich jetzt zurück und atme mal tief durch. Ich tue mich tatsächlich total schwer mit diesem Begriff der Führungskraft, obwohl ich da formal bei uns auch dazu zähle. Aber wenn ich, vielleicht liegt das ja nur an meinem Begriffsverständnis, aber wenn ich das höre, dann denke ich immer an so ein Command and Control. Ich befehle was und kontrolliere danach, ob du es gemacht hast und wenn ja, ob du es auch gut genug gemacht hast und wenn das mir nicht gefällt, dann sanktioniere ich es irgendwie und sowas ist wichtig für ein passioniertes Team, denn das verhindert das ja komplett. Ist mir da tatsächlich irgendwie so der Begriff des Coaches oder des Mentors, den du ja auch schon in die Diskussion eben eingebracht hast, das glaube ich, das ist total wichtig. Ich habe mal gelernt irgendwann im Studium, dass es so drei verschiedene Arten von Autorität gibt. Das eine ist laut diesem Modell die bürokratische Autorität, also da im Organigramm steht, ich bin dein Chef, deshalb hörst du auf mich. Bin ich, wie man vielleicht gerade schon gemerkt hat, kein Fan von. Dann gibt es da auch noch irgendwie die charismatische Autorität. Also die Leute folgen jemandem, weil er halt, weiß ich nicht, so toll redet oder so eine Aura und Ausstrahlung hat oder so. Jetzt denken vielleicht viele an Steve Jobs und das ist wahrscheinlich gar nicht so falsch. Da kann ich auch nicht mit dienen. Das Dritte ist das, was ich gut finde, das ist im Prinzip so eine Art fachliche Autorität. Also ich erkläre, warum ich vielleicht Variante A besser finde als Variante B, warum das inhaltlich, technisch irgendwelche Vorteile hat. Und dann sagen die Leute idealerweise, oh ja, cool, stimmt, machen wir es genau so. Oder aber es entsteht eine Diskussion und dann ist in aller Regel das Ergebnis der Diskussion nochmal viel besser als die Variante, die man am Anfang schon im Kopf hatte. Also das ist eine Art von Autorität, der ich mich auch gerne unterordne. Die einzige, die ich auch irgendwie für mich in Anspruch nehmen wollen würde. Und ich glaube, das ist schon wichtig. Wichtig ist da aber auch, dass im Prinzip die Rolle, wer da gerade wen führt, permanent wechseln kann. Wir hatten ja eben schon das Beispiel, wenn jetzt, weiß ich nicht, ein junger Kollege von der Uni kommt, der ganz viel Webkram gemacht hat und irgendwie das coolste, neueste JavaScript-Framework, was man halt diese Woche benutzt, kennt, von dem ich noch nie gehört habe, dann möchte ich natürlich auf den hören und mir erklären lassen, was er da kann und letzten Endes seiner Expertise folgen, nachdem ich natürlich irgendwie ein paar Rückfragen gestellt habe, um das mal abzuklopfen und dann letzten Endes auch nachvollziehen kann, wie er zu seiner Empfehlung kommt.
Okay. Ich glaube auch, das Wort Führung ist im Deutschen so ein bisschen negativ behaftet. Und ich finde das Wort Leadership im Englischen ein bisschen schöner, weil das auch so ein bisschen impliziert, das muss nicht nur den einen Leader geben. Ich glaube, Leadership und kann eigentlich jede Person im Team auch übernehmen. Ja, also ein Leading by Example ist so ein Beispiel. Ne? Indem ich halt selber so arbeite, wie ich es gerne von anderen hätte, dann zeige ich den anderen ja auch schon, guck mal, ich mach's auch so und ich glaube daran und es funktioniert gut, sieh mal. Ja, und dann folgt mir der andere vielleicht auch nach hinterher. Ja. Während ja oft diese Führungen, wie wir sie verstehen im Deutschen, ja so ist, ich habe mein Eckbüro, wenn du was willst, kommst du zu mir. Und ich sag dir nachher, wo es lang geht, oder du schickst mir eine Liste von drei Optionen, ich sag dir, welche Option nachher die bessere ist. Das halte ich auch für völlig falsch und völlig vorbei an, was ein passionierendes Team eigentlich braucht.
Genau, ja, ich glaube tatsächlich auch, dass dieser Begriff der Leadership, wie man den bei uns benutzt, auch mehr in diese Kerbe fachlicher Autorität schlägt und das Führung mehr so dieses Bürokratische ist. Ne? Ob das jetzt die Stelle oben im Organigramm ist oder das Eckbüro, das sind ja letzten Endes zwei Manifestationen des gleichen Gedankenmodells.
Genau, richtig. Nämlich dieses Gedankenmodells, ich habe die Macht, ich sag, wo es lang geht und da fühle ich mich gut bei. Ja, also die Menschen gibt es natürlich auch. Und dann gibt es halt, wenn ich zum Beispiel jetzt völlig aus der Software raus eine tolle Führungskraft irgendwo sehe oder jemand, der irgendwie, man nennt ihn ja auch den Menschenfänger, Jürgen Klopp beispielsweise, ja, der ja auch eine sehr, sehr enge Bindung zu seinen Spielern aufbaut, der die auch individuell irgendwo stärkt und aber trotzdem einen gewissen Raum auch lässt, wo sie sich entwickeln können, auch selber Entscheidungen treffen können. Und sowas würde ich mir manchmal auch wünschen, in verschiedenen Unternehmen sowas zu bekommen, ne?
Ja, definitiv. Also den Leuten letzten Endes Entscheidungen oder den Raum zu geben, selbst Entscheidungen zu treffen, das halte ich für super wichtig. Also klar, immer mit Rat und Tat zur Verfügung stehen, wenn die Leute Unterstützung möchten. Aber ansonsten die Leute entscheiden lassen. Also einer unserer Geschäftsführung sagt immer, je weiter näher am Operativen eine Entscheidung getroffen werden kann, ja, umso besser, denn letzten Endes ist es ja dort, wo man alle Informationen hat, wo man sich mit dem Thema auskennt und wo man dann letzten Endes auch besser entscheiden kann.
Genau, sehe ich auch so. Mein Richard Branson von Virgin sagt ja auch immer, es ist wichtig, dass meine Mitarbeiter glücklich sind. Und wenn ich glückliche Mitarbeiter habe, dann habe ich im Normalfall eigentlich auch automatisch glückliche Kunden. Also er sagt, die Rolle von Management ist eben nicht, den Kunden glücklich zu machen, sondern die Rolle von Management oder von der Führung ist eigentlich, die Mitarbeiter glücklich zu machen. Den Ansatz finde ich eigentlich gar nicht schlecht.
Ja, würde ich 100% unterschreiben. Also wenn ich an der Stelle ein bisschen Werbung machen darf, also wir schneiden auch immer bei Great Place to Work und auf Kununu und solchen Arbeitgeber-Ranking-Seiten total gut ab. Und ich denke, das liegt genau daran, dass wir das auch so sehen.
Okay, klar, dass wir Werbung machen. Ich glaube, es gibt viele Zuhörer jetzt gerade, die vielleicht an einem Ort arbeiten, wo sie nicht so wirklich passioniert arbeiten dürfen. Davon gibt es ja auch angeblich immerhin jeder vierte bis fünfte in Europa ist anscheinend nicht so wahnsinnig glücklich mit dem Ort, wo er gerade arbeitet. Deswegen finde ich es immer gut, wenn man von Arbeitgebern hört, wo es tatsächlich mehr Spaß machen kann.
Finde ich total traurig. Ich meine, wir verbringen so viel Zeit mit Arbeiten. Ja, wenn das keinen Spaß macht, dann ja, also fände ich schlimm. Genau, also wir suchen immer gute Leute, Softwareentwickler, Consultants, Tester in München, Frankfurt, Berlin, auch Augsburg haben wir neuerdings ein Büro, ne? Meldet euch.
Genau, meldet euch einfach. Ich werde den Link nochmal in die Shownotes reinpacken. Einfach draufklicken und los geht's. Super. Vielleicht noch eine Frage zum Thema Vorgesetzte. Ist dir in deiner Vergangenheit irgendwie ein Vorgesetzter besonders in Erinnerung geblieben, wo du gesagt hast, der Führungsstil hat mir gefallen oder der hat mich persönlich auch weitergebracht?
Ich habe tatsächlich das Glück, dass ich immer solche Vorgesetzte hatte bisher. Und zwar war das letzten Endes so ein, ja, halt tatsächlich der Führungsstil so ähnlich, wie ich ihn eben beschrieben habe. Also die Leute haben mich machen lassen und haben mich entscheiden lassen, haben sich aber hinter mich gestellt, wenn das nötig war und standen mir auch immer mit Ratschlägen und mit guten Tipps letzten Endes als Coach zur Verfügung. Ich persönlich hätte große Probleme mit einem Vorgesetzten, der irgendwie Micromanagement betreibt und mir ständig irgendwie Lösungswege auch vorgeben möchte. So einen hatte ich zum Glück nie.
Okay, du Glücklicher.
Ja, ich weiß auch nicht, wie lange ich das ausgehalten hätte tatsächlich. Also der Jobmarkt ist ja glücklicherweise für uns Softwareentwickler tatsächlich auch so, dass man das nicht mitmachen muss, wenn man nicht möchte.
Genau, das stimmt. Wenn man ein bisschen bereit ist, auch mal umzuziehen, dann ist es eigentlich geheimdigend, das stimmt. Ich hatte tatsächlich immer so eine Erfahrung, genau wie du beschrieben hast, so ein Micromanager. Das war ein Chef, das eigentlich nie hinbekommen hat, mal so die großen Ziele und Visionen mal zu beschreiben, wo soll die Reise hingehen, der aber dann in drei Gruppensitzungen nacheinander darauf rumgepocht hat, dass auch später jeder dafür sorgen soll, wenn er auf ein Training geht, dass er danach ein Zertifikat auch mitnimmt vom Training. Wo ich gedacht habe, okay, super wichtig und das kann ich ja prima delegieren eigentlich an wem auch immer, aber und gleichzeitig hat er im Prinzip sich eigentlich den großen Aufgaben gar nicht angenommen, ja, und hat nie für die Mitarbeiter eine Umgebung schaffen können, die in irgendeiner Form die Leute dazu animiert hat, auch selber Entscheidungen zu treffen, tolle Software zu bauen, und das fand ich immer sehr schade.
Ja, ist es auch. Also meine Einschätzung bei sowas ist tatsächlich, dass die Leute das entweder, also dass es vielleicht einfach Unwissenheit ist, ja, oder dass das vielleicht so ein bisschen auch Angst von den Vorgesetzten ist, dass sie ihre eigene Position vielleicht gefährden, wenn sie die Leute irgendwie ernst nehmen und als Erwachsene, also letzten Endes auf Augenhöhe behandeln, ne? Wenn ich natürlich der Einzige bin, der irgendwie das Ziel kennt, dann mache ich mich irgendwie unentbehrlich. Verhindere aber letzten Endes, dass das Team irgendwie performt, denn die müssen ja tatsächlich eine gemeinsame Zielidentifikation oder so ein Mission Statement oder sowas haben, damit die in die gleiche Richtung laufen können. Wenn die das nicht wissen und nicht das gleiche Zielbild vor Augen haben, dann werden die letzten Endes wie bei so Vektoren, die man addiert, immer so ein bisschen in eine andere Richtung laufen, und dann hebt sich natürlich das, was sie tun, zu einem gewissen Grad gegenseitig auf, und es ist eben nicht die richtige Addition im Sinne von, man kommt weiter, sondern man geht so ein bisschen nach links, dann wieder ein bisschen nach rechts und schlängelt sich da so irgendwie durch, und ja, man kommt halt nicht so schnell ans Ziel.
Genau, eine klare Vision, wo es hingehen soll, halte ich auch für extrem wichtig. Es ist ja auch so ein bisschen dieses, warum stehe ich morgens auf und gehe zur Arbeit, dass ich so ein bisschen weiß, was habe ich eigentlich vor, wo soll die Reise hingehen, warum mache ich das eigentlich? Ja, ich denke, das ist für viele Menschen extrem wichtig.
Ja, definitiv. Also das kommt ja auch nicht von ungefähr, dass verschiedene agile Vorgehensmodelle im Software Engineering mit sowas wie einem Mission Statement oder einer Produktvision oder einer Systemmetapher oder sowas arbeiten letzten Endes, um genau das zu installieren.
Gut. Kommen wir zum abschließenden Statement. Wenn du meinen Hörern jetzt irgendwas mitgeben könntest oder dir irgendwas sagen könntest, wo du sagst, das ist aus meiner Sicht extrem wichtig, was wäre das eine Ding, was du jedem noch gerne mitgeben möchtest zum Thema passionierte Teams?
Ja, ist beim Thema Teams sicher offensichtlich. Trotzdem nochmal, weil viele Leute einfach so technisch denken. Ja, also Engineering is easy, people are hard. Also kümmert euch aktiv drum, wie geht's euren Teams, was kann ich da verbessern, wo muss ich da aktiv werden. Ja, betrachtet das letzten Endes. Ein Softwareentwickler würde sagen, so als First-Class-Citizen, also als Betrachtungsgegenstand für sich, Teamkultur und wie gehen wir miteinander um.
Dankeschön, Silas. Das war ein schönes Schlussstatement. Ich danke dir nochmal, dass du dir auch das zweite Mal nochmal Zeit genommen hast für den Podcast. Und ich wünsche dir eine schöne Restwoche und morgen auch einen schönen Feiertag. Und wir sehen uns bestimmt auch mal irgendwo in Person.
Ja, super gern. Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat großen Spaß gemacht. Würde mich freuen und dir ebenfalls schöne Woche, guten Feiertag.
Alles klar. Ciao mal. Ciao.